Haben Sie nicht auch manchmal den Eindruck, Rechthaber gewinnen viel zu oft in Debatten?
Stimmt nicht.
Sie benehmen sich argumentativ wie die allerletzten Menschen.
Du hast keine Ahnung, echt nicht.
Und die Rechthaber sind auch laut und nervig
auf
und
gar
unterbrechen
keinen Fall.
Einen
auf gar
ständig.
Keinen Fall. Das ist totaler Unfug, was du da
jetzt
sagst.
Jetzt kommt es noch dazu, dass sie auch mit diesen Methoden einfach auch noch damit durchkommen. Ja?
Auf jeden Fall, aber zu Recht.
Und deswegen,
weil sie haben ja auch recht.
Nee, sie haben eben nicht recht. Und deswegen entlarven wir jetzt mal ihre Tricks. Und darum
es gibt keine Tricks. Das ist alles Substanz. Du hast überhaupt keine Ahnung hier.
Und die Substanz.
Willst du wirklich diesen Podcast hier machen?
Ich will diese Substanz ergründen.
Hier gibt es nichts zu ergründen. Wer recht hat, hat nun mal recht.
Mein Kreuz ist auch breit. So, auf in den Wettbewerb. Wir beide in der Folge des Podcastes Nahbetrachtung mit Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschert.
Das stimmt, da hast du mal recht gehabt, ja. Und natürlich mit Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Lieber Tom, unsere Hörerinnen und Hörer kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, vor allem die, die uns schon einige Monate begleiten und die haben vielleicht auch festgestellt, dass du ja nicht ganz temperamentsgebremst und auch schon gar nicht wortarm unterwegs bist. Positiv ausgedrückt, du hast Temperament und unbestritten rhetorische Fähigkeiten. In dieser Kombo bist du doch ein absoluter Prototyp für ein großes Rechthaberpotenzial, oder?
Nein. Nicht wirklich. Also es ist natürlich so, als ausgebildeter Journalist ist man natürlich von Natur aus Fehlergucker. Ja, also man achtet darauf, wo gibt's etwas entsprechend zu kritisieren. Und ansonsten lernt man aber auch, dass beim Führen eines Interviews und natürlich auch beim Coaching das Zuhören eine der wichtigsten Eigenschaften ist. Also da muss jetzt nicht zwingend immer ein Rechthaberpotenzial da sein, wenn da eine gewisse Beratungsleistung auch dahinter steht.
Und wie ist das privat?
Ja, das müssen andere beurteilen. Aber ansonsten, denke ich, kann ich mich da nicht beklagen. Auch von den Aussagen meiner Umgebung entsprechend zu lernen und vor allen Dingen auch schlauer aus dem Gespräch wieder rauszukommen. Also ich sage mir immer, der erste Tag, wo man nichts dazugelernt hat, das ist der zweite Tag nach dem Tod. Denn am ersten weiß man zumindest noch, wie der Tod sich anfühlt.
Gut, also das ist, den Tod machen wir jetzt nicht. Also Thanatologie ist heute nicht unser Thema. Aber es ist natürlich schon so, und darauf wollte ich auch mit meiner Frage hinaus, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die mit dieser Rechthaberattitüde rumlaufen, sich dessen aber oft nicht bewusst sind. Nun sind wir beide da eher reflektiert unterwegs, weil wir natürlich unser Kommunikationsverhalten als auch das von anderen sehr genau unter die Lupe nehmen. Also die meisten Leute, die rechthaberisch auftreten, ne, wir denken mal gerade an unser Intro, sind sich dessen nicht bewusst und erfreuen sich ja vielleicht auch noch an der Wettbewerbssituation und ein bisschen Widerspruch und am Ende haben sie ja sowieso alle ins Koma gequatscht.
Ja, man sollte allerdings nicht dazu übergehen und sagen, naja, der ist sich das ja gar nicht bewusst, das haben wir ja da ja im Podcast Nahbetrachtung gehört und dann winken wir das mal so durch. Also das ist schon eine Sache, die bei vielen Menschen für Ärger sorgt und ich habe das auch sehr häufig in Schlagfertigkeitsseminaren, das sind somit die ersten Punkte, die in der Eröffnungsrunde schon angesprochen werden, wie können wir uns gegen diese Rechthaber entsprechend wehren und das wollen wir in dieser Folge dann noch mal uns etwas genauer anschauen.
Rechthaber haben natürlich auch große Nachteile, denn Rechthaber in Live-Situationen, in denen Entscheidungen getroffen werden, sei es in der Familie, im Kollegenkreis oder im Ehrenamt oder sogar in der Politik, verursachen Urteilsverzerrungen und damit schlechtere Entscheidungsqualität. Das meine ich auch vollkommen ernst, das ist jetzt nicht irgendwie völlig abstrakt, sondern wenn jemand eine Diskussion dominiert oder zwei eine Diskussion dominieren und alle anderen streichen rhetorisch die Segel, weil sie denken, boah, komm, lass es irgendwie vorbeigehen, dann bedeutet das, dass diese Personen ihre Entscheidungen durchkriegen und das kann ja unter Umständen inhaltlich völlig falsch sein.
So und genau, wenn es falsch ist und es sich hinterher als falsch herauskristallisiert, können diese beiden natürlich dann auch wieder sagen, ja, aber ihr habt ja nichts gesagt, ihr habt dem ja zugestimmt.
Genau, ihr hattet das alle heißt, die Möglichkeit, genau, was zu sagen.
Die nehmen dann sozusagen die anderen mit in die Sippenhaft. Gelegentlich werde ich zum Beispiel auch schon mal auf Social Media korrigiert, wenn ich nicht immer dran denke, beide Geschlechtsformen entsprechend zu nennen oder genderneutral zu formulieren, aber jetzt reden wir ja hier die ganze Zeit von Rechthabern, also in der männlichen Form.
Gibt es denn überhaupt eine weibliche Form Rechthaberin?
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, ja. Ich habe auch so den Eindruck, dass es eher bei Männern beheimatet ist als bei Frauen. Aber ich habe da mal sozusagen ein paar schlaue Datenbanken befragt Und bin dahinter gekommen, dass Frauen offenbar genauso rechthaberisch sind wie Männer, es aber subtiler kommunizieren. Also dass man es vielleicht erst auf den zweiten Blick merkt oder vielleicht sogar auch erst einen Tag später, dass sie sich da durchgesetzt haben. Also so gesehen müssten wir jetzt von Rechthabenderenden sprechen oder auch Rechthaberinnen und Rechthabern. Oder hast du da eine Studie zu?
Sprachlich bleiben wir ganz normal bei Rechthabern, die einem auf die Nerven gehen. Zu der Geschlechterfrage, ich teile das, was du gesagt hast, und ergänze da noch. Wir gucken immer sehr stark auf Unternehmen. Da fallen uns eher die männlichen Rechthaber auf. Warum? Weil es einfach mehr männliche Entscheider gibt. Also das ist eine Verzerrung, die einfach in der Häufigkeit begründet ist. Deswegen der Blick in die Familie. Da wird auch eine Menge gesprochen. Es gibt Familienfeiern, Zusammentreffen, Familienkonstellationen. Und ich glaube, jeder kennt auch die Anzahl Frauen in der Familie, die, wer sagt das so schön, Haare auf den Zähnen haben, die dominant auftreten
im Familienkontext. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Haare auf den Zähnen, das ist ja eigentlich ein ekliges Bild. Ja, also Haare auf den Zähnen, das muss sich ja ganz furchtbar anfühlen. Aber warum wird das dann bei Frauen direkt schon so negativ bezeichnet, dass man sagt, die haben Haare auf den Zähnen? Das ist die eine Frage an dich. Und die zweite ist, ich habe gelesen, dass Frauen das durch soziale Kontrolle oder moralische Argumentation machen. Vielleicht kannst du da aus psychologischer Sicht mal ein Beispiel nennen.
Also das erste mit den Haare auf den Zähnen ist leichter zu erklären. Das ist der sogenannte Backlash-Effekt. Das bedeutet, dass Verhaltensweisen bei Männern und Frauen unterschiedlich bewertet werden. Ein Mann, der dominant auftritt, der so ein bisschen patriarchales Gehabe hat, ich bleib mal in dem Familienkontext, der wird in der Regel anerkannt. Ja, der hat ja auch was für die Familie geleistet. Das ist der Ernährer und der hat das Haus gebaut und ich weiß nicht was. Frauen wird diese Haltung weniger zugeschrieben und sie entspricht auch nicht dem üblichen Rollenbild, dem wir immer noch verhaftet sind, auch wenn wir wahnsinnig aufgeklärt sind, bis an die berühmten Haarwurzeln. Also das ist diese unterschiedliche Bewertung, hat diese Sozialisierungsgründe und sie ist auch nicht gut, weil Frauen, die etwas dominanter auftreten, die können ja auch durchaus veritable Positionen haben. Die zweite Frage, habe ich vergessen.
Ja, die zweite Frage war, wie sieht das aus mit der moralischen Argumentation?
Frauen haben gelernt, dass, ich sag mal so, das Herumpoltern oder das dominantes Auftreten zu weniger Effekten führt und auch unangemessen ist. Das heißt, sie werden, genauso wie du das sagst, subtiler und anders agieren. Da geht es um Werte, um Moral, um das Gemeinsame. Ne? Also dieses, was ist an unseren Werten nicht in Ordnung, was gefährdet unsere Gemeinschaft. Das sind Argumentationsstrategien, die Männer in der Familie selten bemühen. Da geht es um ihre Position, um irgendeinen Wettbewerbsgedanken, wir sind besser als die von schräg gegenüber, ich bleib mal im privaten Kontext. Das sind einfach unterschiedliche Argumentationslinien, die auf Lernerfahrungen beruhen. Was kommt besser an?
Ja, also meine Oma hat mir früher mal gesagt, ja, der Mann baut das Haus, aber die Frau macht aus dem Haus ein Heim. Und da hatte ich irgendwie so den Eindruck, die achtet so ein bisschen drauf, dass das so in der Waage ist zu Hause.
Ja, das ist natürlich ist es die Idee einer Balance. Die Balance ist aber unecht. Weil die männliche Kraft betont wird und damit aber auch die Entscheidung, wie sieht das aus, wo kommt das hin, wie groß wird das, solche Sachen. Und Frau ist dann quasi so das Baunebengewerbe für die Einrichtung.
Schauen wir uns mal die Motive der Rechthaber an, weil die haben ja durchaus ein Ziel vor Augen. Und da mag sicherlich das Kontrollbedürfnis eine Rolle spielen, also Sicherheit durch Dominanz. Gehst du damit?
Ja, also es ist durchaus so, dass das Kontrollbedürfnis, ein Wettbewerbsgedanke, auch Macht einfach schlicht eine Rolle spielt. Und das schließt ein bisschen an das an, was ich vorhin schon gesagt habe. Das sind implizite Motive. Also auch Rechthaber stehen nicht morgens auf und sagen, heute muss ich mein Kontrollbedürfnis ausleben. Ja, das sind einfach Sachen, die unbewusst passieren. Und es täte dem einen oder anderen gut, sich das mal bewusst zu machen, weil nämlich dann auch Konflikte verringert werden könnten. Aber das ist tatsächlich hinten dran und das hat eine starke genetische Disposition, weswegen es sehr, sehr hilfreich ist, sich im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung auch auf dieser Ebene einfach mal kennenzulernen, damit man damit besser umgehen kann.
Durchaus genetisch, also nicht geprägt durch das Vaterbild im Elternhaus beispielsweise?
Es gibt Wechselbeziehungen, aber wir unterschätzen insgesamt in der Persönlichkeitspsychologie die genetische Komponente. Wenn wir uns mal angucken, was wir jetzt nicht können, weil wir im Podcast sind, aber gucken Sie mal Leute in Ihrer Familie an oder sich selber im Spiegel. Sie haben eine ganze Menge Sachen, die Sie von den Eltern haben. Statur, Schulterbreite, die Augenfarbe, ne? Also die sind von allen Eltern.
Mund, Ohren, klar.
Irgendwas, ja. So, das akzeptieren wir alles. Keiner wird ernsthaft diskutieren, ob Gesichtsform sozialisiert ist, ist totaler Quatsch. Ja? So. Und in der Psyche verhält es sich so ähnlich. Wir haben eine Reihe von Eigenschaften, wie zum Beispiel Intelligenz, wie Temperament, wie unter anderem auch Macht- und Wettbewerbsgedanken, die zu einem großen Teil genetisch determiniert sind. Und wenn man sich mal Kinder anguckt, also im frühkindlichen Alter, also klassisches Kindergartenalter, die sind total unterschiedlich. Das auch von Geschwisterkindern kennt das jeder von sich zu Hause. Insofern, hier werden die genetischen Anteile deutlich unterschätzt. Und deswegen ist es auch umso wichtig, sich da zu kennen. Also dass der dominante Vater oder die schüchterne Mutter oder so, damit kann ich echt nicht alles erklären.
Gut, aber man kann sich dann auch nicht mit genetischer Disposition rausreden und sagen, ja, das habe ich halt geerbt, ich bin halt so. Nimm mich so, wie ich bin.
Nein, ausreden geht überhaupt nicht, denn die Persönlichkeitsstruktur kann ich nicht verändern. Ja, also Temperament, wer ein bisschen mit Temperament gesegnet ist, wie ich zum Beispiel, ich werde nie ruhig und schüchtern. Da kann man am Kopf stellen. Aber von mir kann erwartet werden, dass ich mich situationsangemessen verhalte. Dass ich merke, wann ich Leute in Grund und Boden quatsche oder wann ich anderen unangenehm bin oder wann es einfach mal hilft, den Mund zu halten, auch für längere Zeit. Verhalten ist kontrollierbar, Persönlichkeitsstrukturen sind nicht veränderbar. Deswegen, ist es total wichtig, seine eigene Persönlichkeit zu kennen. Dann weiß ich nämlich, wie ich damit umgehen muss.
Jetzt habe ich mal gehört, dass viele Menschen immer sagen, ja, diese Rechthaber, die kaschieren damit nur ihre Unsicherheit und die brauchen das zur Selbstwertstabilisierung sozusagen, Recht haben als Schutz vor inneren Zweifeln. Ist das ein schwacher Trost für Menschen, die unter dem Rechthaber leiden? Oder ist das tatsächlich etwas, wo man sagt, das sind auch verdeckte Motive eines Rechthabers?
Es kann eine Rolle spielen, aber als monokausale Erklärung taugt es überhaupt nicht. Also es hat eher das Pflasterinstrument oder die Pflastertechnik, ne? Da schieben wir was drüber. Und es hilft ja auch in der Situation nicht die Bohne. Also sagen wir mal ganz ehrlich, wenn mir einer ständig über den Mund fährt oder ich in der vorgesetzten Position durch so jemanden geschlagen bin, dann interessiert mich seine komische Kindheitserfahrung überhaupt nicht. Ja, dann muss ich gucken, wie kann ich damit umgehen. Insofern auch im Coaching versuche ich das nicht aufzuklären. Daran rumzudrehen, ist viel aufwendiger und auch viel weniger ertragreich, auch tatsächlich über Verhalten und Wirkung zu sprechen.
Machtstreben ist aber ganz klar einer der Punkte für Rechthaber. Ne? MC nickt ganz heftig. Und ich habe hier, was die Formulierung betrifft, habe ich das mal überprüft, weil ich bin ja hier schon direkt schräg angegangen worden nach unserem Opener. Solche Formulierungen wie zum Beispiel, das ist doch ganz klar. Oder du verstehst das nicht richtig. Oder ich sag's dir nur, weil ich's besser weiß. Das sind alles Sätze, da behaupte ich mal, die sind mir im Coaching noch nie über die Lippen gekommen. Also das wäre jetzt nicht so meine Art zu kommentieren, selbst wenn ich der Meinung bin, hier einen richtigen Rat zu geben. Allerdings, mit Blick auf meine beiden Söhne, diesen Satz, und da werden andere Eltern, die ja zuhören, mir wahrscheinlich zustimmen, sowas wie, das habe ich dir schon immer gesagt, der ist mir natürlich ein paar Mal rausgerutscht, ja, weil man dann immer so Dinge ermahnt und ermahnt und ermahnt und am Ende tritt dann, was weiß ich, der Schaden oder das Schadensereignis tritt dann ein. Da gibt es natürlich so einen Impuls, wo man sagt, das habe ich dir schon immer gesagt. Das mag dann zwar durch die Fakten untermauert sein, aber ist das dann im Privaten für Eltern Pädagogik noch oder ist das schon Rechthaberei? Wir halten mal fest, MC ist auch Mutter. Also ja, die ist hier nicht nur Psychologin.
Mit ausreichend Kindern gesegnet. Ich wehre mich dagegen, einzelne Äußerungen von Eltern als pädagogisch oder unpädagogisch zu kennzeichnen. Ich bin da wirklich anderer Ansicht und denke mir, Mensch, ich muss mir das Gesamtbild angucken, wie Eltern mit Kindern umgehen. Insofern Sätze auf die Goldwaage zu legen, weil die angeblich in späterem Erwachsenenalter zu irgendwelchen dramatischen Schäden führen. Ich spitze es jetzt mal zu. Es gibt wenig Evidenzen dafür, dass tatsächlich diese einzelne Äußerung zu so dramatischen Dingen führen. Das sind alles Teil unserer Sozialisierung. Eltern sind Menschen, wie alle anderen auch, dürfen impulsiv und intuitiv reagieren. Wenn was häufiger vorkommt, dann darf man auch mal unter der Elternschaft oder in der Verwandtschaft mal sagen, na, ob das jetzt hier der optimale Umgang ist, da müssen wir mal drüber sprechen. Insofern Rolle an der Stelle zurück. Die Äußerungen, die auch aus dem persönlichen Frust natürlich entstammen, würde ich nicht als unpädagogisch bezeichnen. Man darf gegenüber Kindern auch mal Recht haben. Das ist auch ein Teil der Rolle. Ja, also ich wehre mich extrem dagegen. Ich bin nicht der Kumpel meiner Kinder. Ich bin noch nicht die beste Freundin von irgendwem. Ich bin Eltern. Ja, ich bin Mutter. Und ich möchte in dieser Rolle wahrgenommen werden, genauso wie meine Kinder, mittlerweile auch erwachsen, auch immer meine Kinder sein werden. Wir werden nie in einer Generation sein, also schon allein biologisch nicht. Insofern passend zum Rollenverhalten finde ich das völlig fein.
Ich habe mal mir die Kommunikationsmuster von Rechthabern etwas genauer angeschaut. Und da sind mir drei Sachen aufgefallen, die ich im Coaching tatsächlich auch empfehle zu machen. Und zwar Ziele klar vor Augen zu haben. Aktivsätze zu bilden, also Konjunktive zu vermeiden und wichtige Aussagen durchaus mehrfach zu wiederholen. Das heißt jetzt nicht, dass ich in einem Satz fünfmal das Gleiche erzähle, aber das sozusagen über eine längere Strecke, sagen wir mal für ein Fernsehinterview oder für ein Hintergrundgespräch mit Journalistinnen und Journalisten, dass man da die zentrale Botschaft nicht nur einmal erwähnt und dann abhakt, sondern sie auch wirklich, was weiß ich, in 60 Minuten viermal, fünfmal, sechsmal durchaus auch entsprechend bringen kann, damit auch sichergestellt ist, dass es durchdrungen ist. Da bin ich der Meinung, das ist wichtig, das soll man auch machen. Und gerade wenn wir beispielsweise die Mann-Frau- oder Frau-Mann-Kommunikation anschauen, da werden wir messbar feststellen, dass Frauen mehr Konjunktive bilden, also in ihrer Sprache verbindlichere Sprachmuster verwenden und Männer halt dazu neigen, eher Aktivsätze zu machen. Das heißt nicht, dass es keine Frauen gibt, die auch Aktivsätze macht oder Männer keine Konjunktive verwenden, aber in Summe kommt das so hin. Jetzt ist die Frage, das, was ich jetzt hier als positive Merkmale verwendet habe und die ich auch weiterhin als positive Merkmale in meinen Coachings verwenden werde. Ab wann wird es denn dann kontraproduktiv, dass es destruktiv ist und als Rechthaberei wahrgenommen wird?
Es kommt auf die Situation an. Wenn ich jetzt von der Führungskraft aus gucke, weibliche oder männliche Führungskraft, dann gibt es Situationen, in denen verbindliche Sprache, Aktivsätze, Wiederholung von zentralen Botschaften absolut angebracht ist, weil es eben darum geht, hier ist eine Entscheidung, die muss jetzt umgesetzt werden. Wenn ich aber eine andere Situation habe, wo ich sage, okay, wir müssen einen Fehler besprechen oder wir haben eine schwierige Entwicklung oder wir müssen einen Veränderungsprozess anstoßen, von dem wir doch nicht genau wissen, wo die Reise hingeht und wie wir das am besten machen, dann ist das absolut kontraproduktiv, diese Situation mit den Aktivsätzen, dann mache ich die anderen Leute einfach platt. Ja, und das Schönste wäre, wenn Führungskräfte oder Gestalter in solchen Situationen sich vor dem Meeting oder vor dem Treffen entscheiden, was ist jetzt dran? Ja, also muss ich jetzt die aktive und zum Teil auch bestimmende Position einnehmen, weil sie erwartet wird, weil es in dem Moment wichtig ist, oder brauche ich die partizipative Komponente? Und eine richtig gute Führungskraft, egal welches Geschlecht, ist in der Lage, zwischen diesen Rollen sich zu bewegen.
Und zwar im selben Gespräch. Oder sagst du, Donnerstag ist Zuhörtag und Freitags gibt es Befehlausgabe oder was?
Also ich glaube, es ist einfacher, wenn man das tatsächlich trennt, weil wenn ich jetzt ein Top-Thema für ein Meeting zum Beispiel habe, dann geht es halt entweder um das eine oder um das andere. Und das empfehle ich ganz dringend auch zur Vorbereitung von Führungskräften, zur Moderation von Meetings, indem ich mir vorher Gedanken mache, gehe ich in die Deutungshoheit? Also ist meinetwegen irgendwas passiert oder es steht uns was bevor und ich muss die Leute jetzt hinter mich holen, weil eben entsprechend etwas durchgesetzt und umgesetzt werden muss, ja, weil es aber nicht anders geht. Oder brauche ich Rückmeldungen aus dem Team? Ja, muss ich hier ganz viel Partizipation, Ideen, Kreativität, eigene Lösungsvorschläge haben? Ja, beides kann ich nicht in einer Moderationstechnik unterbringen. Also das ist eine ganz wichtige Entscheidung und die muss ich aktiv treffen, weil jeder, der führt, der vor einer Gruppe spricht, steuert die Gruppe. Und ich kenne genug Führungskräfte, die sich da eher zurücknehmen und sagen, ja, ich ruf doch nur die Leute auf oder ich bin doch auch nur eine unter vielen oder das ist uns auch eher was Frauen sagen. Ja, ich will ja gar nicht so eine Vorreiterrolle einnehmen. Doch, wer nominell Führungskraft ist, egal ob Leitung eines Meetings, Leitung eines Teams, Leitung eines Unternehmens, führt immer. Da kommt man nicht raus aus der Nummer.
Aber muss man eigentlich nicht muss man nicht ein Meeting führen nach dem Motto, die beste Idee gewinnt? Und selbst wenn ich dann als Führungskraft sage, meine Rolle heute ist sozusagen die Deutungshoheit vorzugeben, dann muss ich doch trotzdem empfänglich sein für gute Vorschläge. Oder für Vorschläge, die besser sind als meine.
Das kommt auf das Thema an. Ja, es kann ja sein, das ist tatsächlich eine Unternehmensstrategie, wo man sagt, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ja, es gefällt uns nicht, aber es gibt objektiv keine andere Lösung oder woanders ist entschieden worden oder die Marktbedingungen sind so. Und ich nenne das Moderation partizipative oder autoritäre Moderation. Beim Wort autoritär fallen immer alle in Ohnmacht, weil man das heute nicht mehr so sagt. Faktisch ist es aber so. Wenn ich als Führungskraft sage, da geht die Reise jetzt hin und wir kennen genug Unternehmen in Krisen, wo einfach mal einer eine Entscheidung treffen muss oder ein Gremium eine Entscheidung treffen muss, die umgesetzt wird, die kann ich jeden Morgen in Frage stellen, weil mir gerade langweilig ist, dann brauche ich auch eine autoritäre Moderation, um dann die Leute auch hinter mich zu bringen. Oder ich brauche eine partizipative Moderation, wo ich sage, so, jetzt brauche ich hier mal tatsächlich Lösungen auf den Tisch. Hier muss mal alles gesagt werden können. Wir haben hier eine schwere Krise. Wir wissen nicht, wie wir da rauskommen. Und diese beiden autoritäre und moderative, partizipative Moderationsformen, die muss jemand, der führt, beherrschen. Sonst führt er nicht richtig und bringt dann die eine oder andere Situation in Probleme.
Also ich sehe das immer so, damals, als ich Geschäftsführer war, da, wenn dann meine Leute schlauer waren als ich oder bessere Ideen hatten als ich, da habe ich ja als Geschäftsführer der Gesellschaft dann mehr für mein Geld bekommen. Also ich hatte ein besseres Arbeitsergebnis und ich bin schlauer aus dem Tag rausgegangen. Besser kann man sein Geld bei den eigenen Leuten ja nicht anlegen in Gehalt.
Ja, aber es gibt den Denkfehler, den auch Führungskräfte oft haben. Ja, ich sag doch allen, die können immer zu mir kommen oder gucken in die Runde und sagen... Oh,
meine Tür ist immer offen.
Ja, ganz, ganz großartig.
Und wir haben auch ganz flache Hierarchien und wir haben einen Obstkorb.
Und ich habe auch immer nach jeder Sitzung gefragt, ob jemand dazu noch was beitragen möchte. So, und immer
meistens
dann,
mit dem Zusatzwort irgendwas. Hat dazu noch jemand irgendwas beizutragen? Ich
möchte dazu jemand noch was sagen.
Irgendwas so sagen.
Und ganz wichtig ist, wenn Führungskräfte was auch immer anbieten, offenen Kanal, jeder kennt meine Handynummer und die Tür ist auf und so weiter. Und dann kommt sehr wenig zurück. Dann ist das Instrument einfach nichts. Dann muss ich als Führungskraft sagen, nein, die Leute sind nicht alle zufrieden und sind begeistert und träumen auch noch nachts von dem
Unternehmen. Aber das ist der Fehler, den halt viele machen, ne? Weil dann sagen sie sich, okay, ich habe es angeboten, keiner hat was gesagt, okay, jetzt ist prima.
Das kann mir doch keiner erklären, dass es überall so rund läuft, dass die Leute von Zufriedenheit ihnen aus den Ohren springen.
Aber das ist ja der Punkt, die besagte Führungskraft schaut ja nur auf das eigene Unternehmen oder auf die eigene Abteilung, die sie führt und nicht auf 370.000 andere Unternehmen in Deutschland und sieht dadurch, dass das so nicht gehen kann.
So, also wenn nie irgendwie Rückmeldungen kommen, dann stimmt irgendwas nicht, noch nicht mal irgendwas Unsinniges.
Ja, aber es gibt auch Führungskräfte, die heute noch sagen, Schweigen ist Zustimmung, Punkt, nächster Agenda.
Ja, das ist aber nicht mehr, das ist aber klassische autoritäre Führung, die eben in vielen Situationen gut funktioniert und in anderen nicht.
Und da sind wir bei der imperativischen Sprache, also wo dann jemand sagt, mach das so, ne? Also das ist jetzt sozusagen die Ansage. Oder dass sie Autoritätsverweise verwenden, sowas wie, also ich mit meinen 20 Jahren Erfahrung bin der Auffassung das, ja. Oder aber, und jetzt kommt etwas, was wir in diesem Podcast von MC Nimmerfroh, Diplompsychologin MC Nimmerfroh, schon sehr oft gehört haben, nämlich die Einleitung mit der Formulierung, Studien zeigen aber das. Ist das autoritäres Rechthaberei, wenn du das sagst, oder ist das nur die Einführung in einen Themenbereich?
Die Frage ist immer, ob das auf Augenhöhe passiert. Wenn ich das mit Leuten mache, die keinen Zugang zu den Studien haben und die vielleicht auch gar nicht wissen, wie sowas funktioniert, also im klassischen nicht wissenschaftlichen Kontext, dann ist das einfach drüber bügeln. So, ich bin schlauer als du, mach dich klein. Und wenn du nicht willst, mach ich dich klein, ja? So, im anderen, Studien können auch nur auf Augenhöhe funktionieren. Wenn ich bereit bin, meine Quellen offen zu legen, über die Methoden zu sprechen und jemand anders sagt, ich hab's aber noch ein bisschen schlauer daran, ja? Und sonst klappt das aber einfach nicht. Also, Studien und Zahlen, ich kann mit Studien und Zahlen so ungefähr alles belegen und argumentieren.
Oder auch nicht, genau. Und das ist zum Beispiel auch eine der Mechanismen von Rechthabern, dass sie die Diskussion sehr früh auf Prinzipien und Grundsatzfragen legen. Und das kann ich natürlich mit einer Studie oder mit so etwas wie, ich bin seit 20 Jahren hier im Unternehmen und was Vergleichbares habe ich schon dutzende Male erlebt und deshalb schlage ich vor, das. Also das wäre dann auch so eine Grundsatzfrage wahrscheinlich, oder?
Ja, das sind die unterschiedlichen Ebenen. Wir unterscheiden ja die Sachebene, die emotionale Ebene und die Werteebene. Und die Sachebene ist halt die, wir gucken uns die Fakten an und diskutieren in der Sache. Das kommt ja in den meisten Fällen leider nicht vor. Diese abstrakte Ebene, die du ansprichst, ist ja klassische Werte. Ja, mein Wert ist höher als deiner und deswegen ist mein Argument besser. Und jetzt kommt die Tücke des Objekts. Die Leute, die auf dieser Werteebene schweben, die kriegt man schlecht auf die Sachebene zurück, weil die ja schon quasi damit auf dem Weg in den Himmel sind. Wichtig ist, für sich zu erkennen, die sind gerade auf einem ganz anderen Pfad, weil dann verpuffen natürlich auch meine Hinweise auf Geschäftszahlen, auf Geschäftsentwicklung, auf weiß der Geier irgendwas, weil der schwebt ja oder die schwebt ja schon in der höheren Sphäre. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Als Technik dagegen ist es wichtig, das offen zu legen und zu sagen, so, es geht jetzt nicht um Ihre Berufserfahrung, es geht auch nicht darum, wer hier mehr geleistet hat in der Vergangenheit. Es geht jetzt nur um die ganz konkrete Frage, wie gehen wir mit dem Angebot um oder wie gehen wir mit der Entscheidung um, ob der bestimmte Dienste extern weiter angeboten werden sollen oder Ähnliches. Also dann muss man das offenlegen. Man kann nicht einfach nur sagen, wir kehren zu der Sachebene zurück. Das ist ein Hinweis, der in der Regel verpufft, sondern man muss es entlarven und sagen, hier ist jemand auf einem ganz anderen Pfad unterwegs, wir reden aber jetzt genau darüber.
Also ich habe zum Beispiel als Angestellter, ich bin ja nicht als Geschäftsführer auf die Welt gekommen, sondern ich habe als Angestellter auch sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Kolleginnen und Kollegen dann so Dinge gesagt haben wie, das haben wir ja noch nie so gemacht. Und da muss man einfach sagen, ja, und irgendwann ist auch mal einer als erster über den Atlantik geflogen, hat es gemacht. Ja, also da muss man doch auch ein bisschen vorankommen. Ist das nicht etwas, wo wir sagen, da müssen dann auch Rechthaber auch mal was Gutes tun, indem sie sagen, das ist jetzt egal, wir machen das jetzt so, oder ist das eine andere Form der Entscheidungsfreudigkeit?
Das liegt einfach daran, weil Menschen viel leichter in den bestehenden Strukturen verhaftet sind. Menschen sind erstmal veränderungsavers. Das ist so quasi der normale Nullzustand. Und dann gibt es aber in jedem Team eben Innovatoren, die sagen, komm, jetzt wird's aber Zeit, das mal anders zu machen. Und da kommt man ja relativ leicht rein, indem man sagt, ist der Status quo das, was uns jetzt weiterbringt? Oder braucht es eine Veränderung, weil sich unsere Kunden verändert haben oder die Marktlage oder irgendwas. Insofern ist da eine ganze Menge zu holen. Also dieses war schon immer so. Oder schön habe ich ja letztens von der Kollegin gehört, studierte Historikerin, tätig in einer sehr konservativen Branche, der immer entgegengehalten wurde, das ist historisch gewachsen. Also immer dann, wenn sie auf irgendwas gestoßen ist. Und sie dann sagt, oh, ich bin Historikerin, das ist ganz wunderbar. Lassen Sie uns das gemeinsam analysieren. Es hörte relativ schnell auf mit diesem historischen Gewachs.
Das ist ganz gut. Also wir haben hier zum Beispiel solche Dinge wie Dominanz durch Lautstärke, ja, machen Rechthaber sehr häufig, also um andere einzuschüchtern, sie zu unterbrechen, also nicht ausreden zu lassen, Fakten zu verdrehen, ja, oder nur selektive Informationen zu verwenden und dadurch auch eine gewisse Scheinlogik aufzubauen, bis hin zu persönlichen Angriffen. Das sind jetzt alles so Dinge, wo man sagen würde, ja, dass, wenn wir das jetzt geschlechterspezifisch zuordnen, haben wir da 100% Männer. Dem ist aber nicht so, sagst du.
Also in den Unternehmen haben wir einen sehr hohen Männeranteil, was aber daran liegt, dass Männer da einfach häufiger in Führungspositionen sind. Ich meine, die Zahlen sind hinlänglich bekannt, das ist also eine Wahrnehmungsverzerrung. Wenn man da in den privaten Bereich guckt, hat man da, glaube ich, ein etwas ausgewogeneres Bild. Noch nicht 50-50, weil wir auch sehr viele Sozialisierungseffekte da drin haben.
Ja gut, aber im Privaten wirst du ja gleiche Anzahl Männer wie Frauen haben.
Ja, aber da haben wir noch Sozialisierungseffekte da drin, dass also dann, ich bin ja auch noch die Generation lieb und leise, ja, das hat bei mir nie funktioniert, also da hat die Erziehung jetzt nicht funktioniert, aber ich habe das wirklich noch sehr, sehr deutlich im Ohr und sicherlich auch viele meiner Generation und Frauen auch nach meiner Generation haben als Mädchen gehört, dass man eben lieb und leise und so weiter zu hören hat. Ich glaube, lieb und leise ist wenig, was man Jungs damals mitgegeben hat.
Ja, wir werden natürlich gleich auch uns damit beschäftigen, die Rechthaber etwas zu debuggen gewissermaßen, also mit welchen Gegentechniken können wir entsprechend arbeiten, aber wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, ist der Begriff Rechthaber, warum ist der eigentlich so negativ geworden? Also wenn jemand etwas analysiert und er hat am Ende des Tages Recht, ist ja dem Rechthaber eigentlich nichts Negatives anzudichten, aber trotzdem schwingt dieser Begriff, ich würde mal sagen, zu 98% bei den Menschen negativ mit. Wenn jemand sagt, das ist ein Rechthaber, dann sagt man ja nicht, das ist ein Visionär, der hat es vorausgesehen, sondern wir werten das ab, das ist ein Rechthaber. Warum ist das so ein Schimpfwort psychologisch?
Weil das Recht haben auch immer impliziert, dass andere Unrecht haben. Also es ist immer eine Wettbewerbssituation und der Rechthaber ist oft alleine in seiner Situation oder die sind in der Minderheit, machen sich aber zur Mehrheit mit ihrer Ansicht und das fühlt sich einfach nicht schön an. Das ist ganz normales Reaktanzverhalten, also Angst vor Freiheitseinschränkung. Jemand drängt mir seine Ansicht auf. Und wenn ich in so einer Wettbewerbssituation bin, ist mir in dem Moment wirklich schied egal, ob er oder sie am Ende des Tages recht hat, sondern das fühlt sich erstmal unangenehm an, wenn mich jemand bedrängt auf diese Weise.
Ja, und jetzt müssen wir uns mal in den letzten Minuten des Podcasts müssen wir uns dann nochmal damit beschäftigen, wie wir Rechthaber sozusagen kaltstellen können, wenn wir sie debuggen können. Und da mache ich halt die Beobachtung, dass Wortschatz, 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 ja, das ist das, worauf es letztlich ankommt, weil ich in Schlagfertigkeitsseminaren immer wieder an diesen Punkt komme, wo jemand sagt, ja, aber mir ist da nichts eingefallen und ich merke natürlich auch, dass der aktive Wortschatz in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren deutlich abgenommen hat, ja. Und man kann das selbst auf WhatsApp zurückführen. Man hat einen Satz im Kopf, man fängt an, den zu schreiben und plötzlich schlägt der Algorithmus einem andere Wörter vor. Das ist dann nicht mehr das, was man ursprünglich formulieren wollte, aber es passt inhaltlich trotzdem. Also macht man sich bequem und übernimmt das, was dort ist. Und dann reduziert sich immer weiter der Wortschatz. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber viele Menschen scheitern in ihrer Kommunikation daran, dass sie sagen, ich kann mich spontan in der Echtsituation, in der Live-Situation im Meeting nicht mehr sofort in Echtzeit artikulieren. Ich muss da erstmal drüber nachdenken und dann haben die Rechthaber sozusagen in der Zwischenzeit wieder Oberwasser.
Ja, die sind dann etwas schneller, also die sind schneller getaktet, ja, die haben da ein größeres Training da drin und sie kriegen auch mehr positive Rückmeldungen. Also für die ist ja die positive Rückmeldung die Anteil ihres Redeanteils und nicht wie viel werde ich nachher gemocht, ja, das interessiert die ja nicht so brennend. Und als weiteren Tipp kann ich empfehlen, Gesprächsmuster durchbrechen. Weil Rechthaber, wie wir vorhin festgestellt haben, können ja immer nur einen Ball spielen. Ja, also entweder Lautstärke oder Geschwindigkeit oder Wiederholung von bestimmten Phrasen. Die haben sehr eingeschränkte Gesprächsmuster. Und selbst wenn einem nichts einfällt, oberstes Ziel, das Gesprächsmuster durchbrechen, Geschwindigkeit rausnehmen oder sich einfach mal melden und sagen, Moment, worüber sprechen wir hier eigentlich? Aber nicht den Gesprächsball wieder abgeben. Also es reicht schon zu stören. Also nicht im negativen Sinne zu stören, sondern zu sagen, da reitet einer seine Gesprächsstrategie und ich bin in der Lage, die zu durchbrechen. Indem ich zum Beispiel sage, so, von den Beispielen aus Paris, ich hatte mal so einen Kollegen, von den Beispielen aus Paris haben wir jetzt endgültig genug gehört, wir haben sie alle verstanden. Alle sind dankbar, Paris kommt nicht mehr vor, wir haben den Redefluss unterbrochen.
Also der hat immer Beispiele aus Paris angebracht oder so. Okay, gut,
wurde auch nicht spannender. Genau, und dann alleine durch die Unterbrechung dieses Gesprächsmusters bringe ich da einen neuen Spin rein. Da muss, entweder geht dann jemand anders rein oder ich selber kann dann noch eins draufsetzen. Aber oberste Priorität hat Gesprächsmuster durchbrechen.
Und vor allen Dingen aber auch Umgebung beobachten. Dinge neu bewerten. Beispielsweise Digital Detox war mal vor 3-4 Jahren sehr angesagt, wo man sagt, ja, ich mache jetzt Digital Detox. Machen Sie das tatsächlich mal wieder, dass Sie darauf verzichten, bei Dingen, wo man, was weiß ich, vielleicht eine Serie nebenbei laufen lässt oder ständig aufs Handy guckt, im Bus, in der Bahn und so weiter, das mal zu unterlassen und einfach die Umgebung wahrnehmen. Das wird Ihnen in den ersten 2, 3, 4 Mal, wo Sie es machen, wird Ihnen das vielleicht schwerfallen, je nachdem, wie Sie sonst sich mit digitalen Inhalten berieseln lassen. Und dann werden Sie feststellen, Sie beobachten Situationen auf einmal komplett anders. Also das ist, da gebe ich Ihnen mein Wort drauf, das ist definitiv eine Entwicklung, die eintreten wird. Und dann ist man auch später in der Lage, in Meetings Dinge blitzschnell und dann nicht mehr mit Vorbereitung, sondern blitzschnell anders zu bewerten. Und ich gebe Ihnen so einen Klassiker mal als Beispiel. Das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Ja, ba. Meistens macht man die Welt zwischen diesen beiden Wahrnehmungen auf. Aber dritte Wahrnehmung, das Glas ist falsch konstruiert. Vierte Wahrnehmung, das Glas ist so 100% gefüllt mit den wichtigsten Dingen, die wir zum Leben brauchen, nämlich Wasser und Sauerstoff. Also da kann man allein mit so Kleinigkeiten, kann man bei Rechthabern sehr schnell das Brecheisen ansetzen und die entsprechend kommunikativ aushebeln.
Viele Sachen, die wir mit Spontanität und Schlagfertigkeit verbinden, sind auch einfach Übungen. Du hast gerade eine Wahrnehmungsübung genannt. Also es ist sehr, sehr wichtig, die Flexibilität, die ich von meiner eigenen Sprache erwarte, auch in Handlungen zu zeigen. Also eben wirklich mal das Handy mal wegzulegen und sich bei dem Weg durch die Stadt mal nicht berieseln zu lassen, sondern tatsächlich mal umzugucken. Das verändert die Wahrnehmung, ist relativ simpel, aber das sind einfache Wahrnehmungsübungen, in denen man auch nachher das versprachlicht, was man gesehen hat, entweder für sich oder im Dialog mit anderen. Also das sind alles Trainingsaspekte, kognitive Trainingsaspekte, die genauso funktionieren wie Sportübungen.
Ja, also das können Sie wirklich im Alltag probieren. Als der Kleine noch wirklich klein war und in die Grundschule ging, hat er mal gesagt, Papa, ich möchte gern diskutieren üben oder diskutieren spielen, so hat er das gesagt. Und er hat gesagt, okay, was ist das Thema? Dann sagt er, ja, Handys in der Grundschule. Und da sage ich, okay, bin ich dafür oder dagegen? Hat er gesagt, Papa, du bist dagegen. Dann habe ich argumentiert, dann hat er das eine Weile gemacht. Hat er gesagt, nee, Papa, ich möchte jetzt lieber tauschen. Dann habe ich getauscht und natürlich, also Kommunikationstrainer gegen Grundschüler, das ging dann spielerisch dann schon zu meinem Gunsten aus.
gewinnen lassen?
Nee, habe ich nicht gewinnen lassen. Und dann hat er gesagt, Mensch, Papa, ne, das war so sein Wort. Aber wenn man heute mit ihm diskutiert, da muss man sich ganz schön warm anziehen. Ja, da ist er gut vorbereitet und kann das bringen. Also das kann man natürlich, ich glaube, Debatte ist ganz wichtig. Das geht in vielen Familien und auch im Kollegenkreis, geht das etwas zugrunde, dass man gerne die Welt in eine Entscheidung hat, ja, nein, machen oder nicht machen. Und das ist natürlich der enorme Vorteil für die Rechthaber. Und dann sind die Rechthaber auch die Rechtbekommer, die aber im Endeffekt nicht unbedingt was Gutes für Familie oder fürs Unternehmen tun, weil die besseren Entscheidungen kommen halt durch die Debatte. So, und die Debatte ist teilweise ein sehr mühsamer, sehr zäher und manchmal auch ein schmerzvoller Weg, aber er hat mehr Substanz. Also selbst wenn ich mich mit meinen Argumenten in einer Debatte durchsetzen kann, dann weiß ich ja dank der Debatte, auch wenn es ein mühsamer Prozess ist, dass meine Argumente Bestand haben. Und wenn ich Argumente von anderen übernehmen muss, weil ich erkenne, die sind verdammt nochmal besser als meine Argumente, dann gehe ich ja schlauer raus und habe dann die Gewissheit, dass mir keine Fehler unterlaufen sind. Dann sind wir sozusagen als Team Rechthaber, aber im bekömmlichen Sinne.
Das widerspricht aber natürlich auch so ein bisschen dem Wettbewerbs- und Machtgehen, weil du setzt ja voraus, dass jemand mit sich selber sowohl selbstkritisch umgeht, als auch mit seiner Argumentationstechnik. Wir müssen so ehrlich sein, die meisten Menschen tun das nicht, weil die möchten dann schon gewinnen, sowohl beim Spiel als auch bei der Argumentation.
Aber warum muss Kommunikation immer ein Wettbewerb, ein Kampf sein, um zu gewinnen oder zu verlieren?
Ja, das Problem ist, für die einen, die einen Wettbewerbsgedanken haben, das ist ein dysfunktionaler Wettbewerbsgedanke, die haben das mit allem, ja, also im Privaten, im Beruflichen und ständig müssen sie die Größten und die Tollsten sein. Und Menschen, die das nicht haben, die also da ein gesundes Verhältnis dafür haben, sagen, komm, das muss ich mir jetzt alles nicht geben, die haben das einfach nicht. Und diese beiden Gruppen verstehen sich nicht besonders gut.
Okay, also auch wenn sie das Rechthabergehen nicht haben sollten, sie können jedenfalls Rechthaber definitiv in ihre Schranken verweisen.
Probieren Sie es also aus mit den Techniken und Instrumenten, die wir Ihnen gegeben haben und die Ihnen auch sonst einfallen. Probieren ist ausdrücklich erlaubt. Alle drumherum, egal ob Freundinnen und Freunde oder Kolleginnen und Kollegen, werden es Ihnen danken.
Und wir danken Ihnen, wenn Sie den Podcast Nahbetrachtung abonnieren, wenn Sie mal eine Bewertung dalassen oder wenn Sie uns Lob und Kritik schicken an podcast@nahbetrachtung.de. Das war der Podcast Nahbetrachtung zum Thema Die Tricks der Rechthaber mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh
und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.